Also ich habe am Sonntag bei Kallis größter Geburtstagsfeier, die ich je erleben durfte, habe ich eine neue Band entdeckt. Davon erzähle ich euch jetzt gleich. Eine ganz wunderbare Boygroup ist das. Neben dem hervorragenden Nachspeisenbuffet. Aber vertiefen wir jetzt.
Ja, ich gehe mal wieder zurück zum Fußball. Ich bin jetzt schon heiß. Das kribbelt. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund. Ich bin im Stadion. Da geht die Post ab. Da brennt die Luft. Da bin ich ganz sicher.
Und ich werde euch meinen Helden der Woche präsentieren. Und da werdet ihr mit der Zunge schnalzen und sagen, Mensch, wie ist er denn auf den gekommen? Da hat er ja absolut recht. Und es gibt einen Rekord, den der italienische Topverein AC Mailand innehält, und dieser Rekord ist wirklich bemerkenswert, und auch das ist wirklich, hätte ich so nicht erwartet. Aber das werden wir im Laufe des Podcasts erzählen. Wir fangen an.
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL. Die Moins Aperölchen Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Kalli, Matze und ich haben heute Nacht, ich würde sagen, es war Mitternacht, haben wir noch eine Spaghetti Bolognese zusammen gegessen.
Jo, ja, wirklich.
Ja. Wir waren in Dortmund beim Fußballmuseum, beim Fantalk.
Und Nudeln sind ja angeblich ein Gericht, was ja Fußballer vorm Spiel oder am Spieltage immer essen, um die Speicher aufzufüllen, also damit da genügend Substanz ist. Ich weiß aber nicht, ob es eine gute Idee ist, wenn man abends Nudeln isst. Ich glaube, das setzt ja an.
Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee.
Ist das, habt ihr bei Leverkusen früher auch immer Nudeln gegessen? Also du hast alles gegessen, aber die Spieler.
Ich habe immer gerne Nudeln gegessen. Am besten Matriciana, wie so schön Knoblauch, bisschen Olivenöl, bisschen Speck, aber es konnte auch eine wunderbare Portion Bolognese sein. Also ich war da sehr, sehr gut aufgestellt, ne? Also
Mario war gestern übrigens nicht so zufrieden mit der Bolognese, wenn wir ehrlich sind.
Nee, Mario meinte, Matze, Tobi, probier mal, wie schmeckt es? Ja, und dann sagte Thomas Helmer so, ja, so ein bisschen Salz wäre nicht schlecht oder Pfeffer. Und da habe ich gesagt, zumindest Zucker. Irgendwas.
Mario hat gesagt, Salz, Pfeffer, da ist gar nichts dran.
Da ist gar nichts dran. Probier mal. Da ist gar nichts dran. Aber wir haben es trotzdem gegessen. Nachher war trotzdem alles leer. Das
war,
ist dann doch
leer, ja.
Ist die lustig. Aber sag mal, wenn du Knoblauch, Nudeln mit Knoblauch, Kalli, und das vorm Spiel, da ist ja, dann musstest du ja keine Sorge haben, dass der Schiedsrichter irgendwie dir zu nahe kommt, ne? So der.
Ja, aber ich esse gerne. Man muss auch nicht immer so vornehmen sind und nur Parfüm auf der Heizung. Das bringt auch nichts, ne?
Verstehe, hast du heute Morgen schon frühstückst du eigentlich? Es gibt ja Menschen, die nicht frühstücken. Ich bin ja Frühstücker. Bist du Frühstücker, Kalli?
Ja, ganz klar. Also ich würde mal so sagen, auch aufgrund der Termine, an 10 Tagen, Minimum 9 Tage, wird gefrühstückt. Das ist ja ein bisschen 1-2 Scheibchen Brot oder jetzt Brötchen, manchmal nicht immer, ein bisschen Rührei oder so, auch ein bisschen mit Speck dabei. Manchmal eben gekochtes Ei, also jetzt nicht opulent, mal eine Scheibe gekochten Schinken oder ein bisschen auch Camembert, schöner Weichkäse, ja, und jetzt Marmelade, das ist schon alles. Da habe ich schon das Wesentliche, was ich dann morgens liebe, die genannt. Also einen schönen Weichkäse, also Richtung Camembert, noch jetzt weiche,
Hör auf, ich kriege Hunger.
Dann eine schöne Scheibe gekochten Schinken und ein bisschen Marmeladchen oder so drei kleine Schnitten. Also ich esse da schönes Bauernbrot, passt lieber mit frische Brötchen morgens.
Aber ist das nicht geil, Tobi? Normalerweise, wenn wir jetzt artverwandte Themen haben, also nicht Fußball, dann würde Kalli jetzt sagen, hallo, können wir jetzt mal zum Fußball kommen, das ist Bundesliga, so. Aber wenn es ums Essen geht.
Ja, ich habe ja noch eins vergessen. Immer morgens Blaubeeren.
Ja, Blaubeeren sind gut. Lecker. Ja.
Gesund, ein bisschen vorher und noch ein bisschen nachher. Ich runde das Ganze im Blaubeerbeet ab. Ne? Also ich esse die dann.
Tobi, bist du Frühstücker? Also ich frühstück im Hotel, frühstück immer meinen Obstsalat mit bisschen Müsli und meistens 2 Spiegeleier gewendet bzw. angebraten von beiden Seiten. Das ist so mein Pflichtprogramm, wenn ich im Hotel bin. Allerdings muss ich sagen, nervt mich das, dass ich dann mal um 10 Uhr aufstehen muss. Ich stehe wirklich, wenn du bis 10 Uhr Frühstück, stehe ich 2 Minuten vor 10 auf. Wie ist es bei dir, Tobi?
Banane. Mein Heiligtum ist einfach die eine Banane. Also ich frühstücke nicht viel, bei mir gibt's wirklich morgens. Und die habe ich jetzt eben nicht geschafft, weil ihr habt mich ein bisschen gestresst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kam ich hier rein, wollte jetzt schnell aufbauen, dass wir die Aufnahme starten können. Und dann läuft mir mein lieber Freund Philo noch über den Weg. Der war bis vorgestern, Philo, das ist der Zauberer, der bis vorgestern im Big Brother Haus war.
Ah.
Und dann ist
der hätte dir doch eine Banane zaubern können.
Und wir waren am Abend, bevor er da in dieses Haus bzw. ins Hotel musste, waren wir noch was essen in kleinerer Runde und haben gesagt, wenn er wiederkommt, dann gibt's ein großes Hallo. Und mal sehen, wie weit er kommt. So, und jetzt ist er, glaube ich, als zweites oder drittes wurde er dann rausgewählt, weil er hat nicht so die ganz große Anhängerschaft und die große Community, die für ihn dann anruft. Und jetzt haben wir jetzt gerade das erste Mal hier auf dem Flur wieder getroffen, haben uns herzlich umarmt. Ich habe ihm gesagt, dass er das richtig gut gemacht hat, weil er war schon sehr aufgeregt da vor seinem Einzug.
Willst du eine Banane? Na, 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 na. Willst du eine Banane? Na, 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 na. Bananen sind übrigens sehr gesund.
Er hat mir keine gezaubert.
Nein, so habe ich das auch nicht. So meinte ich das nicht. Aber sag mal, Boris Becker hat ja in der Tat auch früher immer in den Pausen Bananen gegessen, weil, das habe ich irgendwann mal gelernt, die Zufuhr an Energie über eine Banane relativ schnell funktioniert. Und wenn sie braun ist, die Banane, funktioniert diese Zufuhr noch viel, viel schneller. Deswegen eine braune Banane ist wäre eigentlich optimal.
Ich bin für Bananen. Und zwar, die kann auch ein bisschen weicher schon sein oder auch schön gelb. Ich hält schon runter, ob als Bananenmilch, Bananenshake oder frische Banane. Also ist einer meiner Lieblingsfrüchte seit Jahrzehnten.
Die braunen Bananen sind auch sehr gut für Bananenbrot. Also wenn ihr mal Bananenbrot selber macht, ich weiß nicht, Matze, machst du das vielleicht mal? Nee, ne? Du bist nicht so der.
Nein, ich kenne das noch, wie früher meine Mutter immer mit der Gabel die Banane klein gematscht hat. Und dann ja, aber noch, wenn man so krank war oder so, da hatte ich das immer und dann gab es noch irgendwie schön Zwieback dabei. Aber am Ende muss man sagen, ist ja Ernährung, haben wir schon öfter darüber gesprochen, auch gerade für Sportler, für Fußballer, nicht ganz unwichtig. Übrigens, ab und zu wird mir bei YouTube, werden mir so Bodybuilder-Videos angezeigt. Habt ihr mal, es ist ja unfassbar, was
warum,
die...
Warum das denn? Mich interessiert, warum das
keine
denn?
Keine Ahnung, weil ich mir irgendwann mal Übungen angeschaut habe, was man für freie Übungen machen könnte, wenn man jetzt keine Zeit hat fürs Fitnessstudio und wenn du einmal angeklickt hast, keine Ahnung, freie Übungen, Bodybuilding, kommen auf jeden Fall 80 Videos von Arnold Schwarzenegger und von Markus Rühl. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das war einer der größten deutschen Bodybuilder. Und dann auf einmal kriegst du mit, was die an Massen, an Bergen von Fleisch essen oder gegessen haben. Das ist ja der Wahnsinn. Heute kriegst du ja so Shakes dafür, aber damals mussten die noch richtig 20 Schnitzel am Tag essen. Also das ist ja, da hätte selbst der Kalli damals gesagt, sorry, aber ich bin satt. Oder?
Ja, ich kann mich noch ein ganz kleiner Junge erinnern, das ist natürlich jetzt so fast 70 Jahre her, bei meinem Opa, da gab's dann nur natürlich Sonntagsfleisch und ich konnte das war dann Kotelett zu der Zeit, mehr Schweinekotelett, schön knusprig, herzhaft angebraten von meiner Oma, ich konnte das schon 300 Meter vorher vor der Haustür riechen, heute hat die Oma wieder das leckere Schnitzel oder Kotelett gemacht, das war dann eben zu der Zeit, dass das nur sonntags gab, Fleisch. Und da kann ich mich immer noch dran erinnern, ich habe mich schon fast in den so in die Ekstase reingerochen, muss ich sagen. Aber als ganz kleiner, schmaler Hund. Also das werde ich nie vergessen schon. Ich weiß auch nicht, ob die Luft frischer war oder ob die intensiver geworden. Du rauchst wirklich auf der Straße schon.
Sag mal, was hat der Rudi Völler eigentlich bei dir auf dem Geburtstag gegessen? Ich habe ja kurz neben Rudi gesessen, ne? Und neben Wolfgang Niersbach. Und es waren auch noch ein paar andere Leute.
Das geht nicht darum. Ich muss sagen, wo ich mich am meisten drüber gefreut habe, der immer so ein bisschen, manchmal jetzt kritische Ecke kennt er ja, Berti Fuchs, ne? Dann habe ich den Berti gestern angerufen, sage Berti, wie ist es? Wie war es? Sag ich, ich komme mich schon nicht so genau drum kümmern. Das hat sich dann bei Toni Schumacher, das hatte sie aber auch gewünscht vorher, wohl nicht beim DFB, lieber bei Toni Schumacher, Wolfgang Overath. Dann saß noch der Werle dabei, also früher Kölner Geschäftsführer. Jetzt, und dann hat er mir gesagt, Kalli, es war einer der schönsten Abende und ich war richtig erfreut. Ne? war wirklich einer für mich der Schönste. Ich habe das unwahrscheinlich genossen, auch damit. Jude Ed natürlich auch mit, muss darf man nicht vergessen, auch mit Wolfgang Overath. Sie sind 1990 Vize-Weltmeister, nicht 1990, Entschuldigung, das war 1970 Vize-Weltmeister geworden. In Mexiko war meine Lieblingsweltmeisterschaft Overath überragend mit Beckenbauer und habe ich schon mal gesagt, Uwe Seeler.
Stopp, Kalli, bevor du weiterredest, warte mal eben, ich drück mal eben den Buzzer. Reise in die Vergangenheit, Vergangenheit,
ja.
Vergangenheit.
Ja, das war so schön.
Ja,
und wenn dann so ein Berti, der ich dann auch kenne, 74 mit Weltmeister geworden hat, ganz zu Beginn schon dem Gräufi zeigt, wo der Hammer hängt. Ne, gab zwar einen Elfmeter, aber seit da war er ja zurückhaltender. Aber was mir einfach gefallen hat, ist, Kalli, weißt du, was mir am besten gefallen hat? Die ersten drei Nummern, die Kinder. Das hat mich absolut fasziniert.
Kalli, aber pass auf, wir müssen jetzt einmal, es waren einige da, aber es waren ja nicht alle, die uns jetzt zuhören, waren ja nicht am Sonntag auf deinem Geburtstag. Deswegen muss ich jetzt ganz kurz wieder, dafür bin ich ja auch hier ein bisschen verantwortlich, dass ich jetzt einmal eben die Leute abhole. Also es begab sich zu einer Zeit am Sonntag, jetzt am vergangenen, am toten Sonntag, dass du ab 17 Uhr eingeladen hattest. Und du hattest uns immer vorher gesagt, Tobi Matze, ich mach das diesmal nicht so groß, wirklich nur hier die ausgewählte extra kleine Runde und so weiter. Und dann kam Matze und ich in den Saal rein und da...
Ja, dann kamen wir in die Köln-Arena, ja, und ich denke da oben in Block C3 auf in Reihe 413 auf Platz 78, das ist doch Rudi Völler.
Nein, es war so schön, du hast es geschafft, obwohl es doch größer war, als ich gedacht habe. Gestern, da hat Berti Vogts komplett recht, eine wunderbare heimelige und freundelige Atmosphäre mit deinen Allerliebsten zu schaffen, und die waren alle nicht, das ist mir so aufgefallen, die waren alle nicht in diesem Event-Modus, wo man sonst so ist, ach, hier noch irgendein wichtiger Jahrestag und da noch kurz ein Empfang, sondern die waren alle da und haben von Anfang an mitgeschunkelt, mitgesungen, der Kinderchor, gerade der da am Anfang gesungen hat, alle haben direkt Weihnachtsbäckerei gesungen, 15 Minuten nachdem die Veranstaltung losgegangen ist. Also das war wirklich sehr, sehr schön. Was mich am meisten gefreut hat, nach dem sehr hervorragenden Essen, Kalli, da kann man dir ja wieder nur ein Kompliment machen, das ist dir nun mal wichtig.
Top.
Stolperte ich eigentlich Richtung Toilette, weil ich auf dem Weg war, kurz die drei, vier Getränke wieder loszuwerden, über eine junge Dame, die mir sagt, ja, aber waren Sie denn schon bei den Nachspeisen? Dann sage ich, und Nachspeisen gibt's auch noch. Und dann entdeckte ich erstmal diese zusätzliche Welt, die da auf, da war ja wirklich alles vertreten von, ich weiß gar nicht, Matze, was lag da alles bei den Nachspeisen? Österreich,
at its best. Marillenknödel gab's, das war ja schon mal mein Highlight. Und es gab Germknödel. Und da muss ich jetzt mal sagen, lieber Kalli, wo auf dieser Welt, außer auf der Zugspitze oder am Großglockner, kriegst du am Sonntagabend um 18 Uhr als Nachspeise Germknödel, ich will nicht sagen hinterhergeschmissen, aber sensationell, also das Nachspeisenbuffet war ja überragend. Hör mal. Und man muss sagen, die Germknödel von der Größe her, die hatten fast die Größe von Berti Vogts. Das waren riesige, also du weißt, was ich meine. Wirklich. Aber dass Berti da war, habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, der saß da an dem Kölner Tisch, wo der Präsident saß, also der Wolf saß da, dann wie gesagt, Werle, das fand ich ganz gut, weil Werle ja in Köln immer ein bisschen kritisiert worden ist nach seinem Abgang, aber Wolf als Präsident immer sagt, nee, der hat alles ordnungsgemäß, wie mit uns besprochen, abgewickelt, ne? Und eben Overath, das ist ja mein Held, und Toni Schumacher, der kleine Engels dabei. Und dann auch der Berti, das hat mir dann eigentlich auch sehr gut gefallen. Und Berti hat gesagt, die lade ich alle, ich sorge dafür, dass die im Europapark kommen. Der ist ja mit denen seit Jahrzehnten sehr eng befreundet. Das hat mir so gut getan und mir hat es einfach gut getan, obwohl ich mich um den Berti nicht richtig, ich konnte mich um keine richtig kümmern, dass dem das so gut gefallen und er nichts zu meckern hatte. Das war schon Ausnahme und sehr schön.
Da hätte ich mich bei Berti Vogts mal noch entschuldigen können. Ich muss mich bei Berti Vogts immer noch entschuldigen, weil ich ihm 1997 oder 98 auf der Bielefelder Alm bei dem Versuch, ihm ein Mikrofon unter die Nase zu halten, auf den Fuß gesprungen bin. Da stand ich nämlich, da wurde er umringt von Menschen und ich, also er war natürlich da, ich glaube, er war noch Bundestrainer, meine ich, oder es ist kurz danach gewesen und ich wollte, Herr Vogts, kann ich ein Interview, ja, selbstverständlich, und dann bin ich runtergesprungen von der Bank, also von dem Sitzplatz und bin ihm leider auf den Fuß gesprungen und ab dem Moment war seine Bereitschaft für ein Interview nicht mehr ganz so groß, aber er war dann trotzdem so nett und hat mir 2-3 Fragen beantwortet, aber es tut mir heute noch leid. Ich glaube, der hat heute noch wahrscheinlich einen Hallux, weil ich ihm auf den Fuß gesprungen bin. Deswegen,
Der Terrier, ja. Den darfst du nicht provozieren, musst du aufpassen.
Nein. Und deswegen tut mir das natürlich das wirklich, aber es waren ja wirklich alle da. Christoph Daum habe ich mich mit unterhalten. Wer war der? Clemens Tönnies habe ich gesehen. Es waren ja wirklich viele da. Es ist ja der Wahnsinn, wen du und da dann, alles eingeladen hast.
Und dann kam es ja zu dem wahren Highlight der Veranstaltung, Kalli. Da buchen andere wirklich ein Jahr vorher, die Bands und wer alles auftreten soll. Und du hast aus der hohlen Hand da mal eben im Grunde die Kalli-Version der Backstreet Boys auf die Bühne gezaubert. Und Matze war mittendrin. Ich dachte, ich guck nicht richtig. Ich war noch mit meinem Germknödel beschäftigt.
Ja.
Guck nach vorne und denkst, Mensch, das klingt aber jetzt irgendwas zwischen schräg und wunderschön. Und dann sah ich einen strahlenden Rudi Völler neben einem Matze Knob, der, glaube ich, gar nicht genau wusste, was da jetzt gerade passiert. Aber ihr habt alle euch jedes Mikro geangelt. Und was war der erste Song? Marmorstein und Eisenbricht?
Nein,
was war der erste?
Rote Lippen soll man küssen.
Ja,
ach so, das war natürlich.
Rudi Völler wurde von Kalli auf die Bühne geholt und Wolfgang Niersbach. Und im Vorbeigehen sagte Rudi zu mir, Matze, komm, los, komm, sing mit, los. Ich so, ja, ich komme, los, komm, zack, zack, bumm, stand ich da auch.
Ja, das war doch ein gutes Quartett. Also ich kriege ja viele Antworten hier. Das ist ja alles da im Netz drin. Und ich wusste nichts. Meine Frau hat das alles mit Welt anderen organisiert. Ich wusste nur, Kawatzki kommt, diese Gruppe. Ich kannte ja von Voice. Tolle Musiker, hab's am Schiff schon erlebt. Ich sag, pass auf, Silvia, da bin ich mit einverstanden. Das ist mir so ja lieber als so ein Einzelner interpretiert. Aber dann sollen die auch Oldies singen. Ich will nicht die aktuellen Lieder von denen hören. Und so hörte eben dazu Marmorstein und Eisenbricht, Rote Lippen. Ich habe gesagt, obwohl du etwas jünger bist, Matze, kannst du auch alle Lieder, alle vier, die da oben waren, also Matze, Wolfgang Niersbach und der DFB-Präsident, als wir Weltmeister wurden 2014, dann Rudi Völler. Wir waren ja alle textsicher, da ging die Post ab mit den Jungs. Die zwei Kawatzkis waren gut und der Übergang auf die Höhner kannte ich ja, weil ich die Höhner noch haben wollte zum Abschluss. Und das war echt absolut gelungen. Da tanzte der Bär, da brannte die Luft.
Gibt es denn eigentlich schon einen offiziellen Song für die Europameisterschaft? Weil ich habe festgestellt oder gelesen gestern, dass Berti Vogts, über den wir gerade gesprochen haben, ja gefordert hat, dass Rudi Völler Teamchef sein muss bei der Nationalmannschaft und Julian Nagelsmann Co-Trainer. Was ich auch eine geile Forderung finde, die grundsätzlich, glaube ich, für den Erfolg der deutschen Mannschaft gar nicht so abwegig wäre. Ob der Nagelsmann das aber machen würde, wage ich zu bezweifeln. Aber falls Rudi doch kein Teamchef wird, könnten wir doch den offiziellen EM-Song singen. Das wäre doch eigentlich die Idee. Jetzt mal ohne Scheiß.
Also was ich gedacht habe, als ich stand im Publikum direkt Schulter an Schulter mit Fernando Caro, also eurem großen Chef von Bayer Leverkusen.
Und ICE, European Club Association, auch Vertreter.
Und der war eh in Topform. Also als die Band vorher noch spielte, im Grunde eure Vorband, und ich glaube, die haben hier Is This The Way To Amarillo gerade gespielt. Amarillo, so, dann hat er mal Bayer Leverkusen. Also der war wirklich, da gehe ich fest von aus, wenn es zu einer Meisterfeier kommen sollte nächstes Jahr im Mai, dass er, ich meine, da muss er tief in die Tasche greifen. Ich kenne euren Marktwert jetzt nach dem 75, dem Auftritt beim 75. von Kalli, dass er euch da aber auf jeden Fall auf die Bühne holen wird.
Ja, das machen wir locker.
Ja, wir sind wir sind dann die Bayer Street Boys.
Also die Jungs, das hatten wir gar nicht so geplant. Die haben gesagt, das ist unser bester Clip. Ich sagte, wir wollen nicht sagen, dass wir am besten gesungen haben, aber hochgeschätzt, Matze, mit Matze Knob, dann Rudi Völler, Wolfgang Niersbach, Kalli Kalmund, da singen wir mit zusammen. Also das ist nicht so schlecht für unsere Promotion, auch für unsere Verträge, die wir abschließen. Ne? Da noch ein bisschen Musik dabei. Ne?
Ja, ich sehe uns schon bei The Voice glaube, dass alle auf den Buzzer hauen. wenn wir da auftreten, weil wir einfach auch stimmgewaltig sind.
Ich sehe euch eher bei The Masked Singer.
Das waren wir ja, das sind wir ja schon dabei. Verstehst du?
Alle haben drauf gewartet, dass ihr so die Masken abzieht.
Ja, genau. Aber wer weiß, vielleicht kann ja der Kollege Fernando Caro schon jetzt am Wochenende diesen Song rausholen. Wenn man nämlich gegen Borussia Dortmund gewinnen sollte, dann ist das ja fast schon eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft. Also ich meine, wer soll dann Bayer Leverkusen noch aufhalten?
Nee, man muss sagen, wir sind ja immer alle kritisch, auch gegenüber Borussia Dortmund, auch nach ein, zwei unnötigen Niederlagen ist das ja auch, muss man damit leben als Verein. Aber ich war gestern Abend auch aus der deutschen Fußballsicht sehr, sehr, sehr zufrieden, wenn ich die ersten fünf der Bundesliga sehe. Da ist VfB Stuttgart als Überraschungsmannschaft Dritter auch toll gemacht, was dort der Herr Hoeneß macht, muss man einfach sagen, als Trainer. Und die waren ja in der Relegation noch vor einem halben Jahr und sind jetzt da oben Dritter. Und ansonsten, Leverkusen ist in Europacup weiter. Bayern München, Borussia Dortmund, dann der fünfte RB Leipzig in der Champions League, schon in der K.O.-Runde. Das ist sicherlich ein sehr, sehr positives Zeichen der Bundesliga. Wenn du dir die Tabelle anguckst und sagst, die ersten fünf, also Stuttgart spielt ja nicht international, weil sie sich gerettet haben, aber es ist auch eine gute Geschichte, dass so einer nach oben reinstößt. Das ist doch toll, finde ich ganz, ganz gut, auch im internationalen Vergleich.
Matze, darf ich dich bitten, einmal kurz die prickelndste Partie des Spieltags abzurufen? Du hast den Button da vor dir, ne?
Die prickelndste Partie des Spieltags, die prickelndste Partie des Spiel, präsentiert von Aperölchen.
Die haben übrigens die schönste Torte geliefert, Kalli. Also ich weiß,
ja, war toll. Ne?
Also ne, da kamen die plötzlich um die Ecke, unsere Freunde von Aperölchen, und überraschten Kalli mit einer Torte, die sich aber gewaschen hat, Matze. Also da kannst du nur hoffen, dass du auch mal 75 wirst, eines Tages.
Ja.
Um dass du dann so eine prickelnde Torte vor dir stehen hast.
Ich hab die leider gar nicht gesehen. Wo war die denn? Wo stand die denn?
Ja, die haben wir vor dir schon mal in Sicherheit gebracht.
Ach so.
Das war bewusst.
Ist klar.
aber waren auch beide nett. Die Überbringer der Tochter von Aperölchen. Gleich flüssig dir was ins Öhrchen, war wirklich.
Und dieses leckere Aperölchen, das offizielle Lieblingsgetränk der echten Champions, das ist ja sogar auf die offizielle Speisekarte bei deinem Geburtstag oder Getränkekarte bei deinem Geburtstag geschafft hatte, zwischen Coca-Cola, Fanta, zwischen dem besten Champagner, da lächelte uns auch Aperölchen entgegen und wurde mehr und mehr an dem Abend getrunken. Das war mir aufgefallen. Also das können wir auch nur euch, lieben Hörern, mal ans Herz legen. Gönnt euch, zählt zu denen, die wissen, was gut ist, und gönnt euch so ein schönes Fläschchen oder sogar eine Kiste vom Aperölchen, dem Kuss oder der Umarmung des Sommers, die auch jetzt in den kalten Novembertagen, oder sind wir schon im Dezember, kurz davor, ne, einen richtig warm hält. So, und dieses Aperölchen präsentiert uns natürlich also das bei weitem heißeste Spiel am Wochenende. Matze, du hast jetzt gerade schon angeschnitten. Und jetzt leg dich bitte einmal fest. Im Fantalk habe ich gestern gemerkt, so richtig willst du es dir mit den Dortmunder nicht verscherzen, willst aber auch die Leverkusen da nicht. Jetzt sag doch mal bitte. Für mich ist die Kiste so klar. Bayer Leverkusen wird Borussia Dortmund die Grenzen aufzeigen und klar gewinnen.
Wir haben ja im Fantalk schon darüber gesprochen, dass es zwei Gesichter gibt bei Borussia Dortmund. Ich glaube, oder zwei Glaubenssätze. Ich glaube, so muss ich es formulieren. Es gibt nämlich einmal den Glaubenssatz Champions League und es gibt den Glaubenssatz Deutsche Meisterschaft. Deutsche Meisterschaft ist immer so, dass man drum mitspielt, aber am Ende, zumindest ist das ja jetzt durch dieses Spiel dagegen Mainz 05 nochmal untermauert worden, am Ende reicht's dann nicht so ganz. Das war ja früher auch der Glaubenssatz von Bayer Leverkusen im Übrigen. Und in der Champions League, da ist Borussia Dortmund, da haben sie den Glaubenssatz, naja, da gehören wir rein, da sind wir auf jeden Fall auch im Achtelfinale und vielleicht sogar im Viertelfinale, Halbfinale könnte knapp werden, aber das kriegen wir auf jeden Fall gut gewuppt. So, das haben wir in Mailand wieder gesehen, aber in Leverkusen. So, und die haben jetzt mit Xabi Alonso natürlich einen absoluten Champion an der Seite. Und ich habe ja von dir gehört, Tobi, dass er im Training ja wohl auch mitspielen soll. Xabi Alonso, so wie Pep Guardiola, das übrigens bei Bayern München, der hat nicht mitgespielt, aber der ist mitgelaufen auf der Sechserposition und hat dann immer, ich war mal dabei, immer, ich laufe rechts, klein wenige, okay, oh, zu, stop, no, porque, no, no, mure, carina, vera, zero, bacana, vera, vera, vera. Ich habe mir da mal zwei, drei Trainings, es war wirklich faszinierend und so ähnlich muss es ja bei Alonso auch sein, nur dass der natürlich noch richtig geil kicken kann. Und ich glaube, dass könnte ihnen wirklich eben diesen Glaubenssatz eingepflanzt haben, dass sie Meister werden können. Und deswegen glaube ich, dass Leverkusen knapp die Nase vorn haben wird. Das ist meine Vermutung.
Ja, aber das gibt den, ich gucke mir das Spiel live an, freue mich auch darauf, aber das gibt natürlich den Dortmundern auch viel, viel Selbstvertrauen. Und man muss natürlich auch sehen, du hast das gerade gesagt, wenn du auch die Bundesliga-Tabelle dir anguckst, dann sind sie zwar 10 Punkte hinter Leverkusen, das ist heavy, und 8 hinter Bayern München, da müssen sie 8 für bezahlen, dass sie da auch die ein oder anderen Ausrutscher eindeutig zu viel hatten in der Bundesliga. Aber man sieht natürlich, wie jetzt in England, dass sie dann auch in der Lage sind, mitzuhalten, total mitzuhalten. Und ich halte das auch am Sonntag auch in Leverkusen für eine ganz, ganz enges Spiel. Ich bin natürlich, hab natürlich Bayern 04 Unterwäsche an und auch im Geist Bayern 04. Aber ich respektiere das schon, wenn du bei so einem langen Zeitraum immer da oben bist, immer mit in der Champions League mitspielst, dann kannst du zwar sagen, ihr Dämmelachs, spielt nicht in der Champions, spielt zwar in der Champions League, aber wird nicht deutscher Meister. Kann man so sehen. Kann man nach einem Spiel noch mal meckern. Man darf aber auch sehen, es ist eine hohe Kontinuität in dem Verein. Immer ja, oben aber, zu spielen, aber Kalli, immer nein, das Stadion voll. So, da baut, da soll die ganzen Schlauber, die machen so einen Verein mal aufbauen. Ich warte
nein,
drauf.
Nein, du hast ja recht, aber wir
reden jetzt über die Ich gucke mir das gerne an von den ganzen Schlauber. Kein eins erschafft hat.
Ja, aber jetzt, und wir haben es ja auch gesagt, Tobi, dass möglicherweise das Auswärtsspiel in Mailand für Dortmund insofern gut war, weil der Druck, und da haben sie ja schon manchmal Mittel zu kämpfen, vielleicht bei dem Auswärtsspiel nicht ganz so groß war, weil man sagt, naja, man muss in Mailand nicht gewinnen. Aber jetzt mit diesem, wir haben 3-1 Mailand weggeputzt, ist da jetzt vielleicht die Erwartungshaltung schon wieder zu groß oder glaubst du, eher ist beflügelt?
Du hast ja eben dieses schöne Wort Glaubenssatz gesagt und ich glaube die Champions League und gerade das, was sie da auch in Mailand gezeigt haben, das sprach für die, haben wir das gestern im Fantalk nicht auch gehabt, das sprach für dieses neue Mir San Siro, dass die Dortmunder
ja, ist klar,
dass die Dortmunder jetzt in sich tragen, aber das gilt halt tatsächlich für die Champions League, weil da, ne, diese Todesgruppe, da gibt's ja auch die ganz wunderbaren kleinen Grafiken, die da Social Media mäßig schon rumgehen und so, ne, die Todesgruppe, die sie von Anfang an war, in der sie sich jetzt behauptet haben, da konnte Borussia Dortmund nur gewinnen. Und der Kopf, wie wir wissen ja nun alle, Fußball wird vor allem im Kopf gespielt. Nebenher auch noch mit den Füßen.
Das ist eine ganz richtige und wichtige Einstellung. Man sieht, was eben auch der Kopf damit spielt. Wenn du sagst, hier sind wir jetzt nicht der klare Favorit, hier kriegen wir nicht von jedem auf die Fresse, wenn wir ausrutschen, dann hast du auch mehr Freiheit, hast du mehr Mut, hast du mehr Selbstvertrauen. Sprich, spielst so freier auf, das ist hundertprozentig richtig, das kann man auch nicht anders erklären. Und das ist ja nicht einmalig, das ist ja zigmal.
Was macht der Kopf denn jetzt in Leverkusen, Tobi?
Ja, und genau, und das ist halt anders gelagert in der Bundesliga, die ist irgendwie negativ besetzt. Und das hat natürlich, gestern ging es ja auch lang darum, auch mit Mario Basler, der das alles nicht akzeptiert, dass man da jetzt von einem Trauma spricht. Wie hat er, Matze, kannst du mal ganz kurz eben...
Wenn ich höre, so ein Trauma, so ein Schwachsinn, habt ihr schon mal Fußball gespielt? Das ist Trauma, wenn ich das höre, man, das kann doch nicht sein... Hör mir auf, ist mir doch scheißegal, ich gucke hier Fußball.
Aber natürlich ist das, was da im Mai passiert ist, wo du auf jeden Fall eine Meisterschaft verloren hast. Deswegen kann man es auch nicht, finde ich, mit Schalke damals diesen Sekundentod im Fernduell mit den Bayern vergleichen. Da hätte Schalke was erreichen können, da hätten sie plötzlich Meister werden können, in einem Spiel, wo sie gar nicht mehr dran geglaubt haben, weil das Bayern da beim HSV in Straucheln gerät und so weiter. Also ganz anders gelagert. Dortmund jetzt hat eine Woche im Grunde die Meisterschaft vorbereitet. Alles war auf dieses Spiel Spiel gegen Mainz. Mainz stark angeschlagen, ausgerichtet. Und du musstest nur noch in An- und Abführung halt die Mainzer schlagen. So, und das ist ihnen nicht gelungen. Dementsprechend ist da schon was passiert. Und das hat ja auch Hans-Joachim Watzke jetzt wieder auf der großen Mitgliederversammlung angesprochen. In meinen Augen auch zu intensiv angesprochen und nutzt es jetzt vielleicht auch immer so ein bisschen. Ja, wir sind alle hier. Und wie er da auch gesprochen, wir haben es gestern nochmal gehört, Matze, ne? Es kam ja eher einer Grabrede gleich, statt jetzt einer Motivation für die nächsten Monate. Und das aus den Kleidern zu schütteln, das werden die Dortmunder, das sehen wir ja auch schon, das wird ihnen nicht leicht fallen, das fällt ihnen nicht leicht. Dementsprechend Bundesliga und Champions League, zwei völlig unterschiedliche Paar Fußballschuhe.
Ich sehe ja genauso, und das ist auch die Aufgabe, finde ich, von Terzic. Und deswegen ist das für ihn auch so eine wegweisende Saison. Ich glaube, er muss jetzt zeigen und beweisen, dass Borussia Dortmund doch Meisterpotenzial in sich trägt. Ob es jetzt diese Saison schon klappt, steht ja auf einem anderen Zettel, aber es muss ja irgendwann mal klappen. Ich weiß nicht, Kalli, in Leverkusen, jetzt sei doch mal ehrlich, damals, als ihr so oft so knapp dran wart, wie war die Stimmung da im Verein? Haben da wirklich alle irgendwann noch dran geglaubt, dass ihr den Titel wirklich mal holen könnt? Oder war es dann eher so, wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist, oder war es eher so, naja, wenn wir ehrlich sind, schaffen wir es nicht? Also, ist das nicht, trägt man das nicht irgendwann so in den Kleinen?
Man muss immer sagen, wo kam man daher? Man könnte jetzt sagen, in Leverkusen musste ja dann das gleiche Syndrom in 5 Jahre oder 6 Jahren viermal Vizemeister. Dann musst du natürlich gucken, die erste Vizemeisterschaft, das war ja dann 97 unter Daum, die passierte so, dass wir nach dem Jahr zuvor 8 Minuten vor Schluss den Klassenerhalt, man hat viele personelle Probleme, die Spieler, die nicht dabei waren, spielt keine Rolle, 8 Minuten vor Schluss, Markus Münch schießt das 1:1, damit sind wir nur drin geblieben. Im Jahr danach wären wir Vizemeister mit 2 Punkte hinter Bayern München. Alle haben gejubelt, nur der Daum war eklig, ich konnte ihn ja nicht beruhigen, war auch verständlich. Im vorletzten oder drittletzten Spiel haben wir in Köln, die im normalen Mittelfeldplatz hatten, ja, ich weiß nicht, 3-0, wenn ich, oder 4-0, ich glaube 3-0, 3 Tore, hat dann der kleine österreichische Toni da geschossen, Polster, der hat sich bei mir noch entschuldigt. Ich war natürlich trotzdem happy, zweiter, erste Mal Champions League, praktisch direkt qualifiziert. Das war ja eine besondere Situation. Ich will jetzt nicht danach, gut, natürlich Unterhaching oder alles putz und wo dann der Ballack da ein Tor schießt. Da kann sie natürlich sagen, der Ballack war Weltklasse, Mittelfeld, offensiv, defensiv. Nun hat die entscheidenden Tore in der Saison geschossen. Jetzt macht er ein Tor mehr und wir vergeigen das Ding. Ja, was soll ich mich da umbringen? Das ist scheiße. Ist so.
Warte, aber die Frage ist ja, und nein, ich verstehe das ja auch alles, aber die Frage ist ja, was macht denn das mit so einem Verein? Also ist es so, bei Dortmund habe ich so das Gefühl, dass alle irgendwie so, dass ich nicht, also die wünschen sich nichts sehnlicher als das, aber irgendwie hat man das Gefühl, so richtig irgendwie, ich weiß nicht, ist der Glaubenssatz vielleicht dann doch nicht so, wie bei Bayern ist dieses, klar werden wir Meister, ich meine, wer soll's denn sonst machen? Das ist so die Haltung. So, wie war denn das bei euch in Leverkusen nach dieser Unterhaching-Nummer, ich sag mal in den 1-2 Jahren danach? Haben da wirklich alle dran geglaubt, dass ihr es schaffen könnt?
Ja klar, wir sind ja danach nochmal, haben 3-mal Vize geholt, also Pokal.
Vize.
Wenn du 3-mal Vize holst, bist du nah dran, das ist doch ganz klar, da bist du enttäuscht, ne? Aber da musst du nicht mehr sagen, du warst doch noch nie Vize in der Bundesliga. Da bist du Meilen weg, musst du mit dem Fernglas hingucken. Oder andere, die das bewerten wollen. Ich meine jetzt nicht nur dich, alle wollen das bewerten, wie man machen muss. Nun, keiner spielt damit, keiner kann sich da reinversetzen, wie das dann läuft.
Nein, deswegen frage ich dich ja, aber du kannst es ja. Also deswegen.
Ich kann mir ja wohl in Fußballerisch da reinversetzen. Ich bin nah dran. Mir hat das natürlich besonders weh getan, höchstwahrscheinlich mehr wie euch getan, wie den kleinen Meckerfritzen, die aus der Entfernung genau wussten, wie es jeder, weil die noch nie in der dritten Liga gespielt hat. Verstehst du so?
außerdem kannst Matze nicht, Matze ist ja auch Vize. Matze ist Vizepräsident bei den echten Champions. Ja, ja. Hinter dir und ja. Ich bin euer Aufsichtsrat, ja.
Ja, aber du bist ohne Stimmrecht, Tobi. Das ist ja, es verstehst du, es ist ja mit Stimmrecht und so. Du bist zwar Aufsichtsrat, aber du hast kein Stimmrecht.
Ich glaube, ne? Du hast alleine Stimmrecht.
ich hab ne Stimme. Aha, ha, 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 ha.
Kalli hat Stimmrecht, hat es aber an Silvia abgetreten.
Ja, okay.
Wie zu Hause. Also, wir halten fest, es wird spannend. Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Und ich habe mich ja schon so ein bisschen festgelegt. Ich glaube, dass Leverkusen das Ding knapp, ganz knapp für sich entscheiden wird. Was
Matze sagt ihr? Matze sagt
2-1. Matze, wenn du recht hast, Matze, dann gebe ich dir richtig einen aus. Mit leckeren Außen, mit leckerem Trinken, mit inklusiv Aperolchen, was du so gerne trinkst, so ganz auszücken, wie viel. Ich wäre happy, wenn wir mit einem Torunterschied gewinnen. Ich bin im Stadion. Wenn ich ganz realistisch bin, Unentschieden ist auch möglich. Man muss sagen, dass die jetzt weiter sind, das bringt in der Champions League, in dieser Mördergruppe, ja, das geschafft haben, das bringt natürlich ganz, ganz, ganz dicke Muskeln. Und was sie haben, oder was ihnen oft dann fehlt, dann vielleicht die dicken Muskeln, vielleicht diese Mentalität, die man davon braucht. Aber die Qualität haben sie. Also wenn ich sage, Mentalität hat, was ihr fehlt, aber Qualität ist da. Da muss man ja nicht drüber diskutieren. Und deswegen wird es auch ein enges Spiel, weil sie natürlich schön Selbstvertrauen gedankt haben. Ne?
Also Matze, du sagst 2-1. Kalli sagt
2-2.
Unentschieden 2-2. Ich sage 3-1 für Bayer Leverkusen. Und ich freue mich auf unser gemeinsames Essen und Trinken, Kalli. Also das klang ja gerade nach Champions League, was du da schon wieder aufs Tablett gelegt hast für uns. Wenn wir dich nicht hätten.
Der Held der Woche. Der Woche, der Woche. Der Held der Woche. Woche,
da ist er.
Präsentiert von Aperolchen.
Ach nee,
das war die andere Rubrik, ne? Das ist scheißegal. Hauptsache, es gibt noch was zu trinken. Hör mal, Held der Woche. Soll ich mal anfangen, wer der Held der Woche ist?
Ja, sag mal, bin ich aber gespannt jetzt.
Also ich bleibe jetzt mal bei Schwarz-Gelb und er wurde ja auch von Trainer Terzic zum Fußballgott ernannt. Und man muss sagen, er hat in Mailand wirklich ein sensationelles Spiel geliefert. Und ich nenne ihn deswegen oder er nenne ihn deswegen zum Helden der Woche, weil mich das eigentlich nervt, dass es immer heißt so, ja, der ist jetzt 32 oder 33 und ja, der ist jetzt, das muss man auch mal überlegen, da müssen jetzt Jüngere und man muss auf die Jugend setzen und so. Bullshit. Wenn einer geil spielt, ja, totaler Blödsinn, dann gehört er in die Elf. Und ich finde, dass Mats Hummels da ein sensationelles Spiel geliefert hat. Und deswegen ist er für mich auch ein Stück weit eine Hoffnung für unsere Europameisterschafts-Nationalmannschaftstruppe. Ich hoffe, dass er fit bleibt. Aber er hat wirklich ein tolles Spiel gemacht. Und du siehst es ja auch an Spielern wie Ronaldo oder keine Ahnung. Jetzt sagen viele, spielt er in der Saudi-League. Jetzt soll es ja einen in der Runde geben, der so denkt. Aber wenn du dann siehst, dass der dann bei der Europameisterschaftsquali mit Portugal trotzdem seine Buden macht auf dann doch höchstem internationalen Niveau, dann zeigt das ja eigentlich, dass er auch mit 38 noch wirklich gut kicken kann und wirklich alles reinlegt. Aber da ist er nicht der Einzige. Modric ist ja auch so ein Typ, ne, Tobi, wir haben kurz vor dem Podcast drüber gesprochen. Der ist jetzt auch 37 oder was? Wie alt ist der? 37 Jahre. Der spielt ja immer noch eine große Rolle bei Real Madrid und spielt jetzt vielleicht auch nicht bei jedem Spiel mehr, aber liefert immer noch und zeigt Leistung und so. Und das finde ich einfach, ich finde das geil, wenn auch so ein älterer Spieler es den anderen nochmal wirklich beweist und sagt, hier, von wegen hier, ich bin zu langsam und ich bin auf dem alten Teil. Mats Hummels, mein Held der Woche.
Also mir ist das aufgefallen, seitdem du mit Mats Hummels Sprinttraining machst, dass er da wirklich nochmal ein Regal erreicht hat.
Ist er
vorher
langsamer
gar nicht
geworden, meinst du? Ja, ist er noch langsamer geworden.
Die Stieger.
Nein, aber gestern, guck mal, hast du gesehen, was der da gegrätscht hat und wie der dann auch noch mit technisch auch noch versiert sozusagen den Ball, also den angreifenden Spieler von Mailand ausgespielt hat, um dann auch das Spiel noch zu eröffnen. Und das ist schon wirklich hohe Qualität.
Das,
ne,
war für den auch schon was Besonderes. Also gestern im San Siro zum Man of the Match so offiziell da gewählt zu werden, obwohl es einen Youngster gab für den BVB, dürfen wir nicht ganz vergessen, der einen Doppelpack da geschnürt hat gestern. Also auch sehr richtige Entscheidung von Terzic, da auf Bino Gittens da gesetzt zu haben, weil der hat die Mailänder Abwehr da einige Male pro Probleme gebracht und zweimal, wie gesagt, genetzt auch so. Trotzdem Mats Hummels, ich freue mich immer, wenn Abwehrspieler auch Man of the Match werden, weil das ist meistens so eine Auszeichnung, die sehr den Offensiven gilt und immer, ne, die die Stars sind, im vorderen Bereich zu finden. Nee, die wahren Stars, und mal ganz ehrlich sagen, gerade wenn es Richtung Entscheidung geht, wenn es Richtung Endspiele geht, finden sich hinten, weil sehr häufig doch die Mannschaften, die eher hinten dicht sind und das schaffen, eben die Offensiven auszuhebeln, weil das die sind, die sich dann meistens auch durchsetzen. Und das hast du jetzt eben in der Dortmunder Gruppe auch gesehen. Ne?
Kurze Frage. Ja. Ich schiebe einen Quiz dazwischen. Tobi, du hast einen wichtigen Hinweis gegeben. Und zwar, ich glaube, 1993, 94 wurde eine Mannschaft in Italien, italienischer Meister. Und jetzt gebe ich euch einen kleinen Tipp. Es ist damals eine Mannschaft abgestiegen, die 34 Tore geschossen hat. In derselben Saison, auch in der italienischen Liga, ist eine Mannschaft abgestiegen. Ich weiß nicht, wer es war, Empoli oder so. Die haben 34 Tore geschossen. Was schätzt ihr beiden, hat damals der Meister, es war AC Milan, unter anderem mit Franco Baresi und mit Paolo Maldini. Wie viele Tore haben sie geschossen und sind damit Meister geworden? Mit 34 ist, ich meine, Empoli, es kann auch ein anderer Verein gewesen, abgestiegen. Aber wie viele Tore hat Mailand geschossen und ist damit Meister geworden? Boah. Tobi?
Also ich weiß, dass sie eine herausragende Abwehr hatten. Deswegen reichen denen wahrscheinlich, haben die im Schnitt pro Spiel ein Tor geschossen vielleicht? Also keine Ahnung, irgendwo auch bei Mitte 30, jetzt 38 würde ich sagen.
Ich sag 40.
Ja, was jetzt? 38,
aber du hast ja gerade geholfen, wenn du sagst, linker Verteidiger Maldini, Baresi war der überragende Spieler bei der Weltmeisterschaft, wo die Italiener Weltmeister geworden sind, für mich von der Organisation von all diesen Themen. Und das muss man, ja, da sage ich einfach 40 Tore. Das war Wahnsinn, aber ich sag's mal.
Ja, es waren sage und schreibe 36 Tore. Also der Absteiger hat 34 geschossen und der Meister AC Milan hat 36 geschossen. Und ihr habt es ja beide richtig erklärt, es lag an der überragenden Abwehrleistung vom AC Mailand. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, wie viele Tore sie bekommen haben, aber da sind sie damals Meister geworden. Also daran
schön,
ist.
Aber wirklich, ja, schönen guten Morgen. Harry Kane hat jetzt schon 18, ne?
Also oder? Überleg dir das mal. Aber daran erkennt man ja, dass das, was du gerade gesagt hast, absolut richtig ist. Tobi. So, dein Held der Woche bitte.
So, kommen wir von einer absoluten Legende des deutschen Fußballs zur zweiten. Die U17 habt ihr sicher verfolgt diese Woche. Und ich freue mich wahnsinnig, dass die am Samstag gegen Frankreich im WM-Finale stehen. Das gab es, glaube ich, seit 400 Jahren nicht, dass eine deutsche DFB-Nachwuchsmannschaft es wirklich bei einer Weltmeisterschaft bis ins Finale schafft. Und es gab da im Halbfinale, und das fand ich so wunderbar, weil die Geschichte so schön ist, gab es einen Torwarthelden aus deutscher Sicht, der 2 Elfer gehalten hat im Elfmeterschießen. Und das ist Konstantin Heide, der spielt bei der SBVGG, also bei der Spielvereinigung Unterhaching. Kali, du erinnerst dich damals, ja. Gab's ja mal was, hast du gerade schon kurz erzählt. Und der hat genau 2 Elfer gehalten, obwohl er eigentlich gar nicht die Nummer 1 ist. Aber ich weiß gar nicht, der bei Bayern spielt. Ah, jetzt habe ich den Namen natürlich nicht drauf. Eigentlich die Nummer 1. Der ist krank ausgefallen und dann musste der Rotschopf für ihn, Konstantin Heide, für ihn ins Tor und hat das wirklich sensationell gemacht. So ein guter Typ auch gewesen und die Ausstrahlung, wie er jeden, das freut mich eh, wenn du die Jungs siehst, wie sie jeden gewonnenen Zweikampf, jede Aktion abklatschen, eine Dynamik, ein Miteinander in der Truppe. So ein bisschen was von diesem Spirit wünsche ich mir so sehr, dass wir das für 2024 auch auf unsere Europameisterschaft übertragen. Mal sehen, vielleicht am Samstag werden wir Weltmeister.
Es ist beruhigend, dass zumindest unser Nachwuchs weiß, worum es geht, dass auch der Nachwuchs verstanden hat. Und da muss ich Jogi Löw widersprechen, der gesagt hat, ja, ich denke schon, nur mit deutschen Tugenden kann man eben dann heute auch kein Spiel mehr gewinnen. Klar hat er eben dann auch gesagt. Aber ich muss eben dann als Matze sagen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also nur mit diesen Tugenden natürlich nicht. Aber an mancher Stelle glaube ich schon, dass uns diese alten, weißt du, dieses... Es fehlt uns so ein bisschen. Das ist meine Meinung. Und ich glaube, dass diese U17 das einen guten Mix hat. Einfach diesen Mix aus Fußballspielen und technisch und auch, ich sag mal, ich will nicht sagen Tiki-Taka, aber ihr wisst, was ich meine. Und trotzdem sich wirklich voll reinhängen und wirklich, wir haben so ein bisschen, das ist so meine Vermutung, ich weiß nicht, Kalli, wie du es siehst, bei der A-Nationalmannschaft früher, Tobi, kannst du dich auch noch erinnern? Da hieß es immer, Hässler und Möller in einer Mannschaft, das ist zu viel Kreativität, man muss sich für einen entscheiden. Heute haben wir Sané, Musiala, Gnabry und dann kommen noch drei dazu.
Wird's nicht vergessen.
Havertz, ja, die dann alle irgendwie so gefühlt tricksen. Tolle Fußballer, aber irgendwie, damals hat man schon auf diese, wie würde man das heute sagen, auf diese Kämpfer, auf die Worker, hat Nagelsmann ja glaubt. Wir brauchen mehr Worker. Und da hat er nicht ganz Unrecht, Tobi. Kalli, oder was sagt ihr dazu?
Nein, das hat ja auch zuletzt gefehlt. Ich bin auch happy. Ich bin ja einer aus dem Jugendfußball. Ich war selber Jugendauswahltrainer. Ich habe 2000 beim DFB oder DFL dafür gesorgt, dass die Transfer, oder sagen wir mal besser so, die Nachwuchsleistungszentren nicht nur eingeführt worden sind, sondern verpflichtend eingeführt werden musste, wenn du überhaupt eine Lizenz kriegen wolltest für die Bundesliga. Und das haben wir dann eigentlich durch. Also ich stehe da voll zu, ich freue mich auch. Aber ich bin jetzt nicht so weit, so schnell. Es ist immer schön, es freut einen, es ist ein großes Lob fällig, das muss auch sein. Aber sie sind es noch ein bisschen andere Sportart wie in der Bundesliga oder in der Champions League, ja. In der Jugend. Bitte dran denken. Bei allem Lob, bei aller Hoffnung, bei aller Euphorie, die damit verbunden ist. Aber ich wundere mich immer, wenn man in den ganz großen Zeitungen, die dann schon als Helden abschneidet, das ist schon der erste Fehler. Es ist noch ein bisschen anderer Fußball. Ist schon ein anderer Fußball und wie gesagt, Lob, Lob, ja, richtig, das gehört sich auch darauf für Trainer, für das Umfeld, für die Spieler, aber bitte, bitte ein bisschen am Teppich bleiben.
Ja, trotzdem drücken wir Christian Wück und seiner Truppe.
Ja klar, ist doch logisch. Das hat doch damit nichts zu tun.
Für Samstag, nee, damit gar nichts. Und der erfolgreichste Stürmer heißt, er spielt übrigens auch bei Borussia Dortmund aus der U17, der heißt Paris oder Paris Brunner. Und ist es nicht schön, wenn jetzt Paris Frankreich schlägt? Am Samstag?
Das wäre ein Traum. Aber Paris hat ja auch so ein komisches Trauma, dürfen wir ja nicht sagen, das kriegen wir Ärger mit Mario, aber Paris hat ja auch so ein Champions-League-Trauma. Da bin ich auch mal gespannt, ob die das jemals irgendwie da wirklich was reißen können.
Ja, also, die haben aber die Schiedsrichter auf ihrer Seite, Matze.
Ja, da
kannst du dich immer drauf verlassen, dass da rechtzeitig aus Katar nochmal kurz eine WhatsApp einfliegt.
Ich würde euch das Trauma mal mit ein bisschen personelles Trauma. Stell dir mal vor, du bist im Endspiel gegen Bayern München. Ich könnte mich noch dran erinnern. Ja, neuer, überragender Torwart, nicht nur in der Kiste, sondern er hat ja praktisch noch Libero gespielt. Gegen Paris Saint-Germain. Und dann gewinnt Bayern München. Und das 1:0 köpft der französische Nachwuchsspieler lange Jahre bei Paris Saint-Germain, wie heißt er?
Coman,
der schießt, der köpft hat 1:0. Da guckst du blöd aus der Wäsche. Auch wenn du von der Saudis viel Geld gekriegt, also von den Arabern. Und eine tolle Mannschaft hat es ja, hat eine tolle Mannschaft, waren so ja spielerisch eine Idee auch von den Torschancen, ja, mit der Nase vorne, aber letztendlich haben sie 1:0 verloren. Ja, weil Neuer überragend war und ihr Nachwuchsspieler Coman in den K.O. versetzt hat. Ne, das gibt's alles. Ne?
Nein, das gibt's alles. Hast du eigentlich auch noch, ist das auch dein Held der Woche, Kingsley Coman? Nee, ich hoffe, du hast noch einen anderen, Kalli. Ne?
Aber bevor du das sagst, ich wollte nur mal sagen, weißt du, woran man immer erkennt, dass jemand aus einer anderen Generation kommt? Dass er zum Beispiel Namen wie Araber anders ausspricht oder auch meine Oma immer der Chinese früher.
Ja.
Der Araber und der Chinese. So, jetzt du, Kalli.
Nein, ich mach mal was ganz anderes. Natürlich sind das eine andere Klasse. Mir hat in der letzten Woche auch Füllkrug, wo man immer sagt, es ist nicht klar, die eindeutige Nummer 1, das fehlt so ein bisschen, aber ich habe das schon bei der Weltmeisterschaft, das ist ja ungefähr ein Jahr her, erlebt, wie er dann in dem letzten Gruppenspiel eingewechselt worden ist und mit dem Havertz dafür als klare Spitze. Wir müssen dem das Vertrauen geben, dass er immer spielt, wenn keine andere Topspitze da ist. Und auch in dieser jetzt letzten Krise, Tor für Deutschland und noch jetzt nochmal Tor für Borussia Dortmund. Ich freue mich für der. Er ist da auch sehr, sehr, sehr ordentlich zuverlässig. Vielleicht ein paar Prozent weniger wie der ein oder andere große Weltstar, aber besser so einer als gar keiner, der da wie so ein Zirkusdirektor da vorne rumläuft.
Das stimmt, ja. Die Werder Schienbeinschoner sind es übrigens. Falls ihr fragt, warum der so gut ist und warum der so regelmäßig trifft, weil er die Bremer Schienbeinschoner noch trägt.
Ja, aber er hat auch im Spiel gegen Mailand auch wieder ein paar Mal drüber geballert. Ne? Also wenn er die rausnimmt, vielleicht einen zumindest, dann jagt er das Ding unter die Latte. Ich wollte nochmal sagen, um das zu vervollständigen, habe ich die Zeit genutzt, mal eben nachzuschauen. Also damals AC Mailand 22 von 34 Spielen 0. 9x1-0, 8x0-0 und 5x2-0. Und der Hintergrund war, dass im Jahr zuvor Marco van Basten und Ruud Gullit in AC Milan verlassen haben. Und dann hat Trainer Fabio Capello hat umgestellt und hat gesagt, wir müssen vor allem mit Flanken auf Roberto Donadoni, den kennt ihr noch, und auf Daniele Massaro arbeiten. Und deswegen haben die beiden, der eine hat 9 Tore gemacht, der andere 12. Und dann ist man mit 36 Toren ist man Meister geworden und hat auch, und jetzt kommt's, mit diesem Fußball die Champions League gewonnen. Das kommt auch noch hinzu.
Wahnsinn,
also
ne?
Wirklich, das war der absolute Minimalistenfußball, was Offensive angeht. Wobei man im Finale 4-0 gewonnen hat, aber trotzdem, da siehst du mal, eine gute Abwehr ist die halbe Miete oder noch mehr.
Also ich muss da mal auch mal sagen, ich habe ja auch, wenn den Kicker mal aufschlägt und dann die spezielle Bundesliga-Seite siehst, dann haben wir heute ja gesagt, die Bundesliga funktioniert von den ersten 5 bis auf den Aufsteiger Stuttgart, der war mit seiner Bilanz mehr als zufrieden sein kann, ist unter den Top 10 Torjägern ist nur Sané aus Deutschland dabei. Und nachdem die glorreichen 7 bei der Score ist auch nur Sané von München dabei. Das müssen wir einfach sehen. Das ist die, eine Statistik der Bundesliga nach dem bisherigen Spielanzahl, also nach 12 Spielen, dass wir sagen, ein reiner Deutscher geht los mit Kane, Christian und Openda und dann könnte irgendwo Platz 4 oder 5 Sané. Ne? Also da ist kein deutscher Spieler, der für die Nationalmannschaft spielen kann. Wenn du die Scorer, dann kommen Tore und Vorbereitung zusammen. Ne? Da ist unter den glorreichen 7 auch kein Deutscher. Das geht dann, glaube ich, erst da so ein bisschen los mit Hoffmann, Leverkusen, der da, glaube ich, als 8er noch, Gott sei Dank, rüberkommt. 5 Tore, 7 Vorlagen, ne, das sind dann, aber das muss man wissen. Das ist ein Problem auch für die Trainer.
Ja, das ist richtig. Aber die Saison nimmt ja gerade erst so richtig Fahrt auf und es kann ja noch ein bisschen was passieren. Und am Ende
ja
kann
erst,
ich euch
sind
sagen...
Es ja sind ja erst 12 Spiele, die ist ja unbedeutend. Also für mich nochmal Füllkrug, weil ich glaube, dass der Junge ein bisschen Selbstvertrauen braucht, wir keinen anderen Mittelstürmer haben und dann wird dem auch die Daumen drücken müssen und nicht nur meckern.
Nein, das machen wir auch nicht. Und auch bei Niklas Füllkrug wird es in jedem einzelnen Spiel und bei jedem Torschuss am Ende eh wieder eng, Matze.
So ist es.
Ich wünsche euch was.
Tschüss.
Schönes Wochenende.
Echte Champions XXL. Die Moins Aperölchen Fußballrunde ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.